CT Uplink.
Jo, schönen guten Tag hier bei CT Uplink, obwohl er jetzt gerade Heise Show gestanden hat.
Etwas verwirrend das Intro gerade, ne?
Und ich habe immer noch keinen Ton. Jetzt kommt mein Ton. Wunderschön.
Jetzt hört man mich auch. Oh, super.
So, und unseren Opener müssen wir jetzt so machen. Also heute bei Uplink haben wir schöne bunte Fernseher mit vielen tollen Funktionen und wir haben ganz schlaue Häuser.
Ganz schlaue Häuser.
Wir haben explodierende Handys und wir haben VR und wir haben IFA, würde ich sagen, ganz allgemein. Weil da sind wir nämlich jetzt gerade live und wir freuen uns auch, dass... Seid ihr Uplink-Fans?
Yeah.
wunderbar.
Spontane Reaktion.
Also, das Gute ist ja, dass die Leute draußen, die uns im Internet zugucken, die sehen nicht, wie viele Leute da sind. Deswegen können wir sagen,
besser ist das.
Also, sehen die nicht. 9000 Leute würde ich schon schätzen. Also,
echt?
Es ist auch, wie immer, ne? Wir könnten drehen, wo wir wollten jetzt eigentlich. Also wenn
es uns live ist, ne?
Wenn ihr uns das nicht glaubt, dann kommt halt einfach vorbei am besten.
Genau. Na, ihr könnt ja 17 auf der IFA, wir sind noch ein bisschen hier.
Also ihr könnt ja auf YouTube was in den Chat reinschreiben. Ach doch, Keno, man hört dich ja hier draußen, aber hier drinnen hat man mich nicht gehört. Also ihr seht, wir sind wirklich live und es ist, was ist heute? Freitag? 14 Uhr.
Man hat schon völlig das Zeitgefühl verloren.
Genau.
Ne? Geht mir genauso.
IFA-Zeit ist.
Und IFA ist natürlich eine Unterhaltungselektronikmesse. Und deswegen würde ich sagen, reden wir immer erstmal über die tollen neuen Fernseher. Was gab's denn da so? Also du hast ja schon...
Ja, ich habe mir schon ein paar angeguckt. Also vor allen Dingen bei den großen Herstellern. Die machen ja ihre Hallen immer schon ein bisschen früher auf, sodass wir gestern und vorgestern schon rumlaufen konnten. Was gab's denn da? Alles super schrill und bunt. Also was mir vom Design her am besten gefallen hat, war mal wieder der Samsung-Stand. Mhm. Das ist wirklich aufsehenerregend. Und
die haben eine ganze Halle, ne?
Ja, die haben die ganze Halle, genau. Also das ist da im CityCube. Mhm. Und was ich, also meine Transferleistung war jetzt nicht so groß. Die haben da so Mobiles hängen, so Flaschenböden aufgereiht. Das kennt man noch früher, gab es so Windspiele, die macht man so. Das hängt da die ganze Halle voll. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja toll.
Hippies oder was?
Ja, genau.
Wohnwagen.
Das sind Quantum Dots.
Ach so.
Das sind Quantenpunkte, das habe ich echt nicht gerafft.
Ach so sehen die aus.
Genau so sehen die aus, noch ein bisschen kleiner dann. Samsung setzt auch da drauf, auf Quantum Dots. Die Fernseher sehen super aus und sind auch super präsentiert.
Was ist, einmal nochmal sagen,
genau,
was ist Quantum
Dots?
Weil man sieht das ja auf der ganzen Messe.
Quantum Dots sind... Eigentlich, ich sage es jetzt mal allgemeiner, Techniken, um die Farben zu verbessern. Es gibt verschiedene Varianten.
Oder ist das Marketing?
Ja, doch, es hilft, ja, finde ich schon. Aber es gibt verschiedene Verfahren. Jetzt sagt Samsung Quantum Dots, versteht da selber mindestens zwei Verfahren draus. Bei LG habe ich gesehen, Quantum LCD, da habe ich gesagt, ah, Sie machen auch Quantum Dots. Nein. Ja, wie gesagt, aber das heißt ja so, ja, aber wir machen was anderes, das ist so ähnlich. Also das zeigt sich schon. Ne? Das sind im Grunde genommen sind das Marketingbegriffe, die man so deuten kann, was man aber sagen kann. Geräte, die dieses irgendwie im Namen haben, sind wahrscheinlich ein bisschen farbstärker.
Ah ja, okay.
Und aber es gibt jetzt keinen definierten technischen Begriff,
genau,
wo man sagt, so und so wird das dann ungefähr funktionieren?
Ja, genau genommen kann man das tatsächlich. Also ich könnte jetzt hier einen Vortrag halten, eine halbe Stunde über Quantum Dots und seine Varianten.
Oh ja, bitte.
Das würde euch bestimmt unterhalten. Nur die Hersteller werfen gerne mit diesen ganzen Begriffen um sich, meinen aber alle was Unterschiedliches. Was man aber sagen kann, alles sind Techniken, um die Farben zu verbessern.
Und das sind aber an sich alles erstmal LC-Displays?
Ja, bis jetzt ja, aber wir werden die auch in OLED sehen.
Okay.
Und OLEDs sind ja, also ich bin auch schon ein paar Mal hier über die Messe gelaufen und mir ist bei LG zum Beispiel aufgefallen, die haben ja so ein Tunnel of Love oder so.
Cool, oder?
Der ist cool.
Aber es ist halt vom Marketing her ganz clever, dass sie einfach einen dunklen Raum genommen haben, wo sie hauptsächlich dunkle Hintergründe zeigen, wo dann helle Objekte drauf zu sehen sind, wo man wirklich sehen kann, OLED, da knallt das schwarz.
Genau, das ist ja die Stärke von OLED.
Und es ist schön dunkel, weil man dann den Nachteil von OLED nicht sieht, dass die Displays ein bisschen dunkler sind.
Genau.
Das kann man, glaube ich, so verallgemeinern, dass OLED
können super schwarz, weil man schaltet den Bildpunkt einfach aus. Und können aber nicht gar so hell, also insgesamt nicht hell, wenn man jetzt voll weiß macht. Das sind sie so ein bisschen ähnlich wie die Plasmas, die hatten ja das auch. Ne? Man durfte nicht zu hell machen. Also ein weißer Schirm, der war dann der nicht besonders hell. Sobald nur ein Teil weiß ist, sind diese Teile aber sehr hell.
Ja, genau.
Weil dann können sie die ganze Energie
das,
da reinpumpen.
Also zumindest bei LG, das sah schon ziemlich aber fantastisch aus.
Diese Helligkeit, ist es immer noch ein Problem von OLEDs? Weil bei den Smartphones ist es ja so, da übertreffen die von der Helligkeit sogar die meisten LCDs, also die richtig guten OLEDs.
Ja.
Und bei Fernsehern hängen die immer noch hinterher?
Nee, die hängen nicht hinterher, weil das bei Fernsehern ist es auf der großen Fläche. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für ein Energieverbrauch ist, weil beim OLED wird eigentlich ja nur Energie, je heller, desto mehr Energieverbrauch. Ist beim LCD zwar ähnlich, aber weil die OLEDs selbst Leuchter sind, schlägt das noch viel mehr zu Buche. Mhm. Und auf so einer großen Fläche wird es dann auch sehr warm zum Beispiel. Die müssen die Wärme abführen, die Lebensdauer sinkt. Ein Smartphone kaufst du dir sowieso alle 3 Jahre spätestens ein neues. Mhm. Der Fernseher steht im Schnitt 5 bis 7 Jahre im Wohnzimmer. Der darf also nicht dunkler werden. Das heißt, den darf man nicht die ganze Zeit pushen.
Ah ja, das hat auch mit der Lebenszeit einfach zu tun. Dann.
Je heller ich das Ding betreibe, umso schneller altert es. Das heißt, umso schneller wird es auch mit der Zeit dunkler. Und beim Smartphone ist es nicht so relevant, weil man das sowieso häufiger auswechselt, beim Fernseher aber schon.
Okay.
Und machen alle Hersteller OLED oder ist das eher punktuell?
Alle großen.
Genau. Philips macht jetzt OLED.
Philips hat auch ein OLED und Metz hat auch ein OLED und Löwe hat auch ein OLED.
Ah, ja.
Und so die großen Hersteller oder die vor allen Dingen die Hersteller, die auch teurere Geräte haben, haben OLEDs, aber genauso die Hisense dieser Welt oder so, die haben auch OLEDs. Was interessant ist, es steckt immer ein Panel von LG drin.
Ah ja, okay. Das heißt, Samsung hat keine.
Samsung macht keine OLEDs.
Obwohl Samsung ja führend ist bei den Kleinen. Ne?
Genau.
Das ist ja ganz interessant. Ganz genau. Kennst dich ja gut mit Smartphones aus. Ich will dich jetzt hier nicht in die Ecke treiben, aber weißt du ungefähr das ungefähre Verhältnis, wie viele Hersteller oder wie viele Geräte mit LCD-Displays rauskommen bei Handys und wie viele mit OLED?
Also ich muss es schätzen, aber es sind mehr geworden, definitiv. Aber ich würde das jetzt so auf 20-30% vielleicht schätzen.
Noch OLED.
Also
hauptsächlich Samsung, glaube ich. Ne?
Genau, und vor allem natürlich bei den teureren Geräten. So ein paar Hersteller bauen jetzt auch welche ein. Also von Huawei gab es jetzt auch Geräte. Das werden wahrscheinlich auch alles Samsung
das
oder
halt
LG-Panels sein.
Das ist alles Samsung.
Oder Samsung,
LG,
ja?
Samsung,
ah, okay.
Ja.
Und dann bei den preiswerteren Geräten, also so unter 450 Euro oder sowas, da ist alles LCD noch.
Ah ja, okay. Aber Apple kriegt es ja auch hin, dass sie mit LCD-Technik eigentlich so eine, einigermaßen OLED-Experience
da sind andere mittlerweile weiter. Also LG und HTC hatten letztens LCD-Displays, die von den Farben, und Sony auch, die von den Farben zumindest so weit waren. Man sieht noch einen Unterschied, wenn man die Geräte nebeneinander legt, aber wenn man die nacheinander anguckt, denkt man nicht mehr bei dem LCD, wow, das ist aber blass. Also die haben sich auf alle Fälle weiterentwickelt, aber das OLED, bislang auch gerade vom Kontrast und sowas, ist das noch unangetastet
und
bei den Smartphones.
Blickwinkelabhängigkeit ist natürlich auch fantastisch bei OLED. Ne?
Wobei das bei den Smartphones nicht so relevant ist. Ne?
Ja, doch. Ja. Also da ist eher das Problem, dass sie halt immer noch so leicht verfärben, die OLEDs.
Ah ja, ich weiß, was du meinst.
Also weniger gesehen, irgendwie den Kontrast verlieren, sondern einfach irgendwie so einen grünen oder Blauschimmer haben halt.
Aber denkst du denn bei den Fernsehern, dass OLED die LCD-Technik da ablösen kann oder bleibt das parallel?
Also im Augenblick sieht es nicht so aus, weil die OLEDs sind 2 bis 3 Mal so teuer wie vergleichbare LCDs. Mhm. Also wenn man jetzt so guckt, ne, die sind nur in den High-End-Geräten, die sind auch im LCD-Bereich teuer, aber OLEDs sind noch mal teurer. Mhm. Und das hat was mit dem Display zu tun. Und solange das so ist, sehe ich das überhaupt nicht, dass sie das ablösen. Da wird es eher so ein, wenn ich jetzt irgendwie so ein richtiger Filmfreak bin, dann überlege ich mir das halt, dann kommt es auch nicht drauf an, ob ich 1.000 Euro mehr ausgebe.
Ah, ja,
mehr
okay.
So die Richtung.
Absolut Filmfreak, da gibt es ja noch eine neue Sache, die gar nicht so neu ist, aber die man auch sehr häufig hier auf der IFA sieht, das ist diese HDR-Technik. Dass man,
siehst du jetzt überall hier, genau.
Das ist sozusagen ein Zusammenspiel aus Software und Hardware. Kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was es ist?
Jetzt erstmal, HDR muss man einfach mal sagen, heißt einfach High Dynamic Range, also erhöhter Kontrast. Und die Idee dabei ist ursprünglich, erstmal muss man sagen, da kennt das wahrscheinlich von seinem Fernseher, dass man eigentlich denkt, ja, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig, der ist sehr hell. Also wenn du dir jetzt früher einen Röhrenfernseher das angeschaut hast, holst dir einen neuen Fernseher, dann wirkt er erstmal sehr hell. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass wir auch in HD-Zeiten immer noch, dass die ganzen Filme danach gemacht werden, nach dem Röhrenstandard. Also es gibt diesen Röhrenstandard, der ist halt festgelegt und da gibt es eine maximale Helligkeit und diese maximale Helligkeit wurde halt von so einem Röhrenreferenzmonitor festgelegt und das waren 100 Nits, sagt man auf Englisch, also 100 Candela pro Quadratmeter. Mhm. Und da ist es jetzt so, dass man sagt, ja, ist ja Quatsch, ne? Also die Geräte können eigentlich viel mehr und deswegen gibt es in diesen ganzen Geräten, das kennst du auch, ne? Vivid und lebendig, ja, ja, und dynamisch und das wirkt
Sport ist schön.
Sport und alles ist völlig überdreht. Mhm. Und da hat man sich dann irgendwann gesagt, okay, also eigentlich wäre es ja cleverer, weil wir haben ja auch die Filmkameras dafür, sozusagen die ganze Kette zu machen. Man nimmt das vernünftig vorne auf mit diesem erhöhten Kontrast und liefert das dann komplett eben von sehr dunklen bis sehr hell aus.
Gerade also das ist ein größeres Spektrum.
Richtig.
Zwischen dunkel und hell.
Genau,
und man hat mehr Umfang. Abstufungen.
Und das ganz Spannende ist, es gibt halt, gab Untersuchungen, wie viel das denn jetzt sein muss. Also man hat, wenn man so rausgeht, man weiß ja gar nicht, okay, wie viel ist es denn jetzt? Und man wundert sich, wie viel das ist. Also es gab dann Untersuchungen und zwar haben die tatsächlich mit Spezialgeräten, also es wurde sozusagen mit so Spezial-Laserprojektor-mäßig wurde geguckt, mit welcher Helligkeit reagieren Leute da drauf. Also wann finden sie ein Bild natürlich? Und da ist halt gesagt worden, okay, Glanzlichter sind da ganz wichtig fürs Auge. Also das kennt man, wenn die Sonne so reflektiert auf irgendeinem, zum Beispiel auf deinem Auto oder so, ne? Auf deiner Motorhaube, genau. Und es gibt da eine Grenze, ne? Klar, es ist Blödsinn zu sagen, hey, es muss so hell sein, dass wenn du drauf guckst, wie in eine Sonne guckst, dass du dann gleich irgendwie halb blind bist. Das ist klar, aber diese Glanzlichter wurden gesagt, 10.000 Nits, das wäre so das absolute Ideal.
So, dann also das 90 ist Candela pro Quadratmeter, ne?
Genau.
Also das 10, ist ja dann...
Das ist das, überleg mal, wir haben jetzt 100 bei Röhre, also da kannst du mir überlegen. Und da sind die Fernseher auch nicht. Mhm. Also wo wir gerade jetzt da gesprochen haben, wenn du jetzt diese Ultra HD Alliance dir anguckst, die hat dann halt Anfang des Jahres gesagt, also damit unser Logo da drauf bumpen darf auf so
einem... Das HDR-Logo.
Auf dieses, das Ultra-HD Premium-Logo. Nicht das HDR-Logo. Das HDR-Logo, das heißt, es gibt es nicht.
Umfasst dann 4K, sagen wir.
Genau, oder, und es gibt so Anforderungen und da gibt es halt bei der Helligkeit zwei Sachen und zwar einmal für LCDs. Die müssen dann 1000 Nits schaffen in der Spitzenhelligkeit. Es geht nicht darum, das ganze Bild 1000. Ne? Also das wäre
10% weiß.
Genau. So, und dann gibt es eben noch mal eins, weil wir es ja eben hatten für OLEDs, die müssen dann eben genau bei diesem Anspruch 540 Nits schaffen.
Ah ja, okay.
So, und das ganz große Problem ist, das klingt jetzt erstmal so, gerade wenn du sagst, oh, ist ja so hell und alles ganz super und man ist daran gewöhnt, dass das so blendet, klingt das alles total toll, aber du stellst halt ziemlich schnell fest, na, die Auswahl an diesen Geräten, die das können, die das wirklich liefern, ist ziemlich gering. Mhm. Also ganz interessant, wir waren ja jetzt gerade bei einer Präsentation bei Philips, da konntest du sehen, die ganze Range, von der ganzen Range ist nur der OLED-TV hat dieses Logo. Mhm. Also keiner von ihren LCD-TVs kommt auf 1000 Nits.
Aber das heißt, ich habe von diesem, also von Ultra HD habe ich natürlich was, weil ich die höhere Auflösung habe, aber dieses Ultra HD Premium, davon habe ich auch nur was, wenn meine Quelle, wenn meine Software das unterstützt, HDR. Und das ist im Moment, glaube ich, Netflix beim Streaming.
Ja.
Und
Amazon.
Blu-ray.
Und die Ultra HD Blu-ray. Amazon in Deutschland jetzt nicht so, aber in den USA schon zum Beispiel.
Aber Netflix ja auch in Deutschland.
Netflix auch in Deutschland und genau, praktisch jede Ultra HD Blu-ray. Das Ganze
und da gibt es auch schon Material.
Ja, ja, das ist auf jeder.
Also Hollywood-Filme.
Hollywood-Filme, genau.
Also auf Hollywood-Filmen liegt der Content ja in 4K HDR auf dem Blu-ray-Disc vor. Ultra HD-Disc, das darf ich ja gar nicht sagen. Man kann es also richtig kaufen.
Und was
weißt du, wie viel es gibt ungefähr?
Jetzt zur Zeit müssen so langsam auf die 30 Filme oder so zugehen.
Und sehe ich das zum Beispiel auf Netflix? Also ich benutze Netflix, auch Netflix und habe aber natürlich nicht so einen tollen Kram zu Hause. Sehe ich trotzdem, ob ich das theoretisch in HDR sehen könnte, in Netflix?
Nee, in dem Moment, wenn du Netflix benutzt, das kannst du nur benutzen HDR, wenn du deine TV-App benutzt. Und die TV-App, die schaltet sich mit Netflix zusammen und dadurch weiß der ganz genau, ob dein Fernseher HDR kann. Das heißt, wenn du keinen HDR-fähigen Fernseher hast, wird dir das nie angeboten. Das ist bei 4K ja auch so. Du kannst zwar auf Netflix gehen, aber wenn du keinen 4K-Fernseher hast, wird dir auch 4K nicht angeboten.
Und wie viel Filme gibt es da schon noch? Ist das eher
ja,
so
bei Netflix muss man ein bisschen aufpassen. Wir reden bei Netflix ja nicht über einen Filmservice. Also du findest ja sowieso Filme relativ selten bei Netflix. Bei Netflix geht es mehr um Serien, aber da Netflix selber, also dieser Technikchef, der ist super begeistert von HDR. Der hat gesagt, er würde auch super gerne Full HD in HDR machen. Nur das möchten natürlich die Studios und die Fernsehhersteller sind da nicht so heiß
aber
drauf.
Das gibt es im Moment auch nicht. Also
technisch ist das kein Problem. Und das würde ja auch das Bild besser machen. Guck mal, 4K, da wissen wir, das hat mit Diagonale zu tun, mit Sitzabstand zu tun. Wie viele Leute sagen dir tagtäglich, sehe ich keinen Unterschied zwischen Full HD und 4K? Aber gut gemachtes HDR, siehst du halt auch den Unterschied zwischen, also bei Full HD. Das würde also genauso funktionieren, aber das ist natürlich eine Marketinggeschichte. Ne?
Ah ja, okay.
Nur mal ganz kurz zwischendurch, hier wurde jetzt gerade diskutiert über OLED-Bildschirme für PCs.
Gute
ist
Frage,
das überhaupt noch ein Thema?
Ja, wir wollen das ja alle gerne.
Ja, gerne.
genau. Also insbesondere für DTP oder auch zum Spielen wäre es auch cool, weil die OLEDs ja auch super schnell sind. Ne? Das kommt ja noch dazu. Preisfrage. Also die OLEDs sind zu teuer, sogar schon zu teuer eigentlich für TVs. Da ist man aber irgendwie noch mal bereit, mehr zu bezahlen. Aber kein Mensch will 1.500 Euro für einen Monitor ausgeben.
Okay.
Also das scheitert einfach. Ja, du sagst jetzt so, wie, der Markt wäre dann sehr klein.
Ja, also es klang hier gerade anders. Ja,
es gibt tatsächlich OLED-Monitore, nämlich Studio-Monitore. Und die werden auch in Hollywood genutzt, um HDR-Filme zu mastern. Also beim Mastering, damit man das beobachten kann, nehmen die OLED-Monitore. Aber die kosten richtig Asche.
Mhm. Also das ist für professionellen Einsatz.
Da reden wir über 30.000 Euro, nur so unter uns.
Okay.
Ja, und bis die OLEDs irgendwie in die normalen Monitore kommen, weiß ich auch nicht. Immerhin gibt es jetzt erste Notebooks mit OLED-Display. Mhm.
Okay. In welcher Größe dann?
Naja, was ist das dann? Es ist eher so Tablet-Größe, 13 Zoll oder so. Ne?
Okay.
So. Also, weil das können sie ja, das hat Samsung ja gezeigt. Tablets mit OLED in 10 Zoll gibt es. Mhm. Dann ist der Sprung zu 13 nicht so groß, dann kann man das machen. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich will 30 Zoll haben, dann bin ich in einer ganz anderen Nummer.
Okay. Ich wollte gerade einhaken, war richtig teuer.
Ja.
Du bist ja auch der Smart-Home-Experte und hier auf der IFA habe ich das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen Mainstreaminger wird,
dieses Smart-Home-Kram. Ja, definitiv, ne? Definitiv. Du merkst einfach auch, die Hersteller von diesen Systemen gehen so ein bisschen weg davon, so nach dem Motto, kaufen Sie unser System, kaufen Sie das Komplettangebot, das Komplettset, weil einfach, das ist nicht der Markt. Also das ist ganz schön jetzt bei mehreren rausgekommen, schon bei mehreren Präsentationen, dass man jetzt sich einfach öffnen muss. Also in der Regel ist es einfach so, dass die Geräte werden gar nicht nach einem Systemgedanken gekauft, sondern einfach so gekauft, ich möchte da eine Lampe haben, ich möchte da eine Heizungssteuerung haben, ich möchte da was weiß ich was haben, Musik. So, und dann verlangen die Leute einfach, was ich auch völlig nachvollziehen kann, dass es eben nicht 3 oder 4 oder 5 Apps sind. Und wenn ich dann mir irgendwie mich mal entscheide für irgendein Set, also ein System, dann möchte ich auch, dass alles, was ich bis dahin habe, da irgendwie reinpasst. Genau. Und das merkst du. Also es gibt fast, also Bosch zum Beispiel hat gesagt, wir sind extrem offen. Ne? Da werden dann Partnerschaften, fast jeder macht jetzt eine Partnerschaft mit You, ist sowieso klar. Ganz wichtig ist, das ist der zweite große Trend, ist diese Offenheit zu Sprachassistenten. Also wir kennen ja HomeKit und Siri, das ist so ein bisschen problematisch, weil HomeKit immer die Anbindung so ein bisschen problematisch ist. Aber in den USA ist ja schon dieses Amazon Echo, diese kleine Kubus, mit dem man spricht. Und da sind auch viele, die sagen, also wie das hier nach Europa kommt und nach Deutschland kommt, wir sind bereit und dann können sie auch damit sprechen. Also diese Offenheit ist hier ganz, ganz, ganz groß.
Ja, aber mein Eindruck ist die Offenheit, ja, wir sind offen, ihr dürft mal unser Zeug benutzen. Also das ist natürlich, das kann ich natürlich schön sagen, ja, ihr dürft das alle benutzen, aber wir wollen euers nicht benutzen. Also so ein bisschen.
Also man muss, glaube ich, das so sehen, Offenheit bedeutet immer Offenheit zu Systemen, an die man sowieso nicht mehr vorbeikommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, dann sage ich, okay, also ich kriege vielleicht die Heizungsthermostate noch weg und Schaltsteckdosen, aber mein Gott, Philips Hue, wenn ich dagegen konkurriere, die haben so eine Marktverbreitung, da muss ich mit denen zusammenarbeiten.
Damit arbeitet alles zusammen.
So, genau. Und das ist eben die Sache. Also du hast natürlich recht, die Idee eines jeder Firma ist, die eigenen Komponenten zu verkaufen und nicht alle Komponenten von irgendwie reinbauen zu lassen. Aber es gibt einfach so eine Sache, da ist ja die Marktmacht so hoch, dass sie dann einfach gar nicht mehr anders können. Und das verlangen die Leute dann ja auch. Also ein Sonos-Musiksystem zu sagen, oh mein Gott, wir kommen irgendwann in 2 Jahren dann vielleicht mit einem eigenen Musiksystem, da sind die Leute hier. Ich habe meinen Sonos schon lange gekauft, das muss da jetzt mit laufen.
Da musst du dann halt wirklich schon irgendwas bieten, was kein anderer auch nur andersweise so hat und was der Kunde auf alle Fälle hat.
Dann hast du aber immer noch keine Basis. Also du hast immer noch eine riesige Basis. Ja, klar, aber also selbst da erleben wir aber auch, dass es Sachen gibt wie jetzt HomeKit, das sich bis heute nicht wirklich massenhaft durchgesetzt hat. Ne? Ich meine, die sind jetzt in der Beta-Phase fürs Nächste und ich meine, das ist ein enormer Richtungswechsel, das weißt du ja auch, dass sie mit der nächsten Version von iOS dann tatsächlich Knöpfe, also richtige Buttons haben auf der Bedienoberfläche, wo du dann plötzlich drücken kannst und es passiert irgendwas im Smart Home. Und da haben sie sich komplett am Anfang gegen ausgesprochen. Wer braucht man nicht und wer will denn so eine App haben? Naja, der Markt wollte es und schon geht es auch bei Apple. Ne?
Was ist denn dein Lieblings-Smart Home-Gerät hier auf der IFA?
Natürlich der Family Hub. Wir müssen leider nochmal Samsung. Das ist ein totaler, ein Schwachsinn bei aller Liebe. Das ist ein Kühlschrank. in dem hat man so ein, das sieht aus wie so ein, hast du es gesehen? Das sieht aus wie ein überdimensionales Handy. Also es ist wirklich auch mit diesen Handy-Tasten, wie man die kennt, also zurück, home, also diese Button und
aber,
so.
Aber das ist maßstabsgerecht. Also
das ist so groß. Das ist so ein Display und darunter ist
in die Kühlschranktür
eingebaut. Und das, darüber kannst du dann, da drückst du dann lustig drauf rum. Das hat auch Icons, sieht also alles total aus wie ein überdimensionales Handy. Und da werden dir dann Rezeptdatenbanken und dann kannst du Videos, dann kommen irgendwelche bekannten Köche, die kochen dir dann was vor.
Ja.
Und natürlich, ganz wichtig, die Shop-Anbindung, damit du sofort die Sachen bestellen kannst. Weil du gehst nicht zu deinem Händler an der Ecke, sondern das muss dir natürlich der Bringedienst aus dem Online-Shop bringen. Ganz wichtig.
Aber dieser blöde, smarte Kühlschrank,
den hören wir seit 15 Jahren.
Den sehen wir jedes Jahr. Und weißt du, wo das Problem des smarten Kühlschranks ist? Das Problem des smarten Kühlschranks ist, noch kein Hersteller hat es irgendwie geschafft, zwei Probleme zu überwinden. Das eine ist, dass mich diese blöde Krücke, hätte ich beinahe mal gesagt, darüber informiert, wann meine Sachen ablaufen. Das weiß der nämlich nicht. Wenn ich da Milch oder was ich reinstecke, das läuft irgendwann ab.
Ja,
das müsste ich alles händisch erfassen. Das will kein Mensch. Und die zweite Geschichte ist, wenn du eine Milch, so einen Tetrapack da drin hast, du weißt einfach nie, wie voll der ist. Die kannst du ja auch mit einer Pfütze dann noch reinstellen. Ja, und dann sagt der, ist
so,
doch
Milch. Dann sagt der Kühlschrank, Milch ist da.
So wie in Minibars, so wiegelt
ja, genau. Das war auf der IoT World in San Francisco. Da hatten sie einen Kühlschrank, der hatte unter jedem einzelnen Fach, hatte der ein Sensor, der hat die einzelnen Sachen ausgewogen. Kann man machen,
natürlich
aber...
Natürlich so überall Kameras, die Barcodes abscannen, dann wissen sie vielleicht...
Ja, aber was weißt du dann? Dann weißt du das Produkt, dann weißt du immer noch nicht, wie es abläuft.
Ja, da hast du recht, stimmt. Aber lass uns mal, wenn wir zum ersten Mal im echten Leben bei einem Menschen so einen smarten Kühlschrank sehen,
dann stürmen
geben
wir
uns gegenseitig eine auf.
Was geht ist, das ist jetzt tatsächlich mehrfach hier gewesen, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird und das Licht geht an, wird automatisch ein Foto gemacht. Manche können auch von Weitem das Licht einschalten und dann kannst du dir, während du einkaufst, gucken, wie viel Butter war noch drin, wie viel Margarine, oh, hatte ich noch Gurken?
Ja, und das kann man sicher ganz fantastisch erkennen auf so einem Foto.
Da sind mehrere Kameras, das kannst du dann von allen Seiten. Das wird irgendwann VR-mäßig und dann gehst du durch deinen Kühlschrank.
Dann gehst du in den Kühlschrank und dann kannst du nämlich auch das Haltbarkeitsdatum ablesen.
Genau, dann gehst du einfach durch deinen Kühlschrank, so in klein. Verstehst du so, wer hat den das Keno cool. geschrumpft?
Ja. Jetzt hast du mir natürlich das Stichwort gegeben.
Immer.
Ne? Scheiße. Ja. Das muss ich natürlich nicht. Nee, so viel VR, obwohl viel gehypt wird, aber so viel VR finde ich
bei uns gar nicht. Auch, das Wichtigste.
Ach so, ja, das sagen wir gleich noch dazu.
Okay.
Aber natürlich gibt es Sony PlayStation VR. Ist irgendwie komisch, das zu erzählen,
aber nicht zum Ausprobieren
dass mich
jemand
gefragt hat, was?
Nicht zum Ausprobieren
hier. Doch, klar. Die haben sechs Stationen da. Ja.
Also ich habe an anderen Ständen auch so VR-Stationen gesehen.
Aber keine, ich habe halt eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwie spannende neue Hardware gibt. Und das Spannendste war das System von, jetzt muss ich gerade mal selber überlegen, was war denn das nochmal? Das hattet ihr gesehen, diese Geschichte, bei der Volker Brieglab gewesen ist. Dieses
Qualcomm?
Ja, genau. Diese Qualcomm-Geschichte. Ja. Ich habe mit Volker noch nicht darüber geredet, ich habe das noch nicht gesehen, aber das Teil hat halt Inline 3D-Scanning. Das heißt, man braucht nicht wie bei der Oculus irgendwie Kameras oder wie bei der HTC Vive solche Laser-Tracker, sondern das passiert alles in der Brille. Man, die hat eine Stereokamera und kann sich so wie Project Tango so ähnlich im Raum bewegen.
Also Live-Scan,
also orientieren.
3D-Scan oder so.
Und wenn die das wirklich gut hinbekommen haben und wenn sie das auch noch hinbekommen haben, dass man seine Hände verwenden kann, das wäre ziemlich cool. Und das ist auch
Qualcomm wäre auch noch jemand, der das dann wirklich in den Markt drängen könnte.
Genau, ne? Weil das viele ist also nicht ein Produkt, kaufen, ne? Sondern das wird halt, die wollen halt vor allem ihre Chipsätze verkaufen und die Technik. Das heißt, das könnte dann irgend so ein Standard werden. Das finde ich bislang das Spannendste. Okay, klar, PSVR wird super aufregend, wenn das Ding am 13. Oktober kommt. Was passiert mit VR, wenn das auf einmal bei jedem Nachbarskind installiert ist? Ist das dann immer noch interessant oder... bläst der Hype dann so weg, dass es dann nach einem Jahr keinen mehr interessiert.
Das wissen wir nicht.
Du meinst, jetzt ist es relativ wenig gekommen an VR. Ich meine, was müsste denn jetzt so deiner Meinung nach kommen? Was vermisst man denn jetzt noch irgendwie?
Die Software.
Oder was würde man sich wünschen?
Einmal die Hardware ist, obwohl es erste Generation ist, aber Oculus, HTC Vive, PlayStation VR ist alles prima. Mhm. Kann man schon super tolle Sachen mitmachen, aber es fehlen halt wirklich, also im Spielebereich fehlen Sachen, an denen man länger Spaß hat als eine halbe Stunde, muss man ganz ehrlich sagen. Und es fehlen auch die wirklich sinnvollen Anwendungen für zu Hause. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass das kommen wird. Und PlayStation VR werden HTC Vive und Oculus jetzt auf lange, kurze Sicht erstmal komplett marginalisieren. Also ich glaube, dass gegenüber die Verkaufszahlen, die Sony mit der PlayStation VR jetzt erzielt, werden die anderen Sachen, das wird
Da kann man ja nur hoffen, dass das sich auf die Preise für die anderen Sachen auswirkt.
Das kann sein, weil das ist natürlich das ist super reizvoll an der PlayStation VR, kostet 400 Euro. Okay, man braucht noch diese Kamera. Viele Leute haben schon eine PlayStation, aber dann kommt man so, wenn man eine PlayStation 4 hat, kommt man so auf 450 Euro ungefähr.
Plus eventuell noch die Move-Controller.
Ja, aber,
Es ist aber
wird's
auch billiger.
Ich denke, da wird es Bundles geben. Da ist sich Sony auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein super günstiges System. Und aber Sony hat einen großen Fehler im Marketing auf jeden Fall gemacht, dass sie dass diese PS4 Neo oder diese PlayStation Neo geleakt ist. Mhm. Und jeder, mit dem ich spreche, sagt, ich würde die PSVR mir gerne kaufen. Aber da braucht man ja diese neue PlayStation dafür.
Ja.
Und Sony, nein, das läuft alles. Das ist,
Obwohl sie sich viel Mühe gegeben haben, das immer wieder zu betonen, dass du eigentlich alles
du da
auch damit machen kannst.
Das erzählen sie immer sofort. Das läuft, das, was die Demos, die wir hier sehen, laufen mit der normalen PS4 und so weiter. Also das ist echt ein bisschen doof gelaufen.
Aber man ist es mittlerweile von den Herstellern gewohnt, ne? Dass du dann ein Gerät kaufst und sobald irgendeine Kleinigkeit geändert wird, so werden die neuen Geräte damit nicht mehr kompatibel sein.
Ja, aber was halt immer noch problematisch ist, dass sie halt immer noch keine Details rausgehauen haben. Also sie haben zugegeben, es wird eine neue geben, es wird eine technisch bessere PlayStation geben, aber hat das was mit VR zu tun? Ist das nur eine Zusatzoption? Was sind eigentlich die genauen Specs?
Vielleicht muss ich da nochmal einhaken. Also du siehst hier auch zum Beispiel Ultra-HD-Blu-ray-Player. Mhm. Also Sony hat einen am Stand. Du hörst ganz viele von... es gibt einen LCD-TV von LG am Stand, der mit HDR speziell... Es gibt einfach jetzt diesen Moment, dass einfach auch viele, die Hersteller selber noch nicht so ganz wissen. Also bei HDR gibt es halt auch einen Kampf von verschiedenen Formaten immer noch. Sie sind halt gestartet, aber es lief dann nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Das ist jetzt in der aktuellen Ausgabe, da haben Ulrike und ich drüber geschrieben. Mhm. Und du merkst einfach, wenn du so mit den Leuten redest, dass ganz häufig das kommt, also jetzt in den nächsten Tagen reden wir nochmal mit Dolby und die kommen hier auch nach Berlin und dann hinter den Kulissen und dann reden wir nochmal, wie das da weitergeht oder hier werden Prototypen gezeigt und wir gucken mal, wie das hier ankommt. Also ich glaube, in ganz vielen Sachen ist man sich gerade auch im Heimkinobereich nicht sicher und dann kannst du halt
aber
auch...
wenn am 13. Oktober die PSVR kommt, dann sollte man schon
die
mal
sollte
klar
das
sagen.
Wissen, aber für die, also gerade jetzt für die Neo.
Nein, aber auch für die PSVR, weil ich finde Leute, die noch gar keine...
Das ist klar.
Ja. Aber sie werden auf jeden Fall, ich glaube im September ist so ein Event, wo sie, weil das geht gar nicht, weil es wird sicherlich viele Leute geben, die keine Konsole haben und die sich die extra für VR kaufen und die werden sich jetzt keine PS4 anschaffen, wenn sie nicht wissen, wann die Neo kommt. Das würde ich
allein schon, weil auch sicher. Vielleicht der Preis der alten
auf
dann nochmal ein bisschen sinkt.
Aber ist das wirklich ein Problem? Sind die nicht alle schon durch vorbestellt? Ich meine, hätten die nicht echt? Ich glaube, ich befürchte...
Sony, ich habe ihnen versucht, Zahlen aus dem Rippen zu leiern, aber sie nennen keine Zahlen. Mhm. Aber was ich so höre, auch von den Händlern, ist das unglaublich.
Ja, deswegen kann das auch sein, dass sie vielleicht gar nicht so wahnsinnig darauf verpicht sind. Noch mehr Vorbestellungen.
Oh, das war ich nicht.
Du meinst, sie sind nicht darauf verpflichtet, noch mehr Geräte zu verkaufen?
Naja, du verkaufst sie ja nicht. Also ich glaube nicht, dass du da, wenn sie es nicht kaufen, vorbestellen kannst. Ich glaube, irgendwann kannst du einfach keine Vorbestellung mehr
machen. Besser. Also bei vielen Läden, zum Beispiel wenn du jetzt, bei Amazon ist ja immer wieder problematisch, weil es immer wieder ausverkauft ist. Aber wenn du zum Beispiel beim Mediamarkt vorbestellst, das habe ich gemacht,
hast du auch eine vorbestellt? Ja.
Wir haben uns alle welche vorbestellt.
Und da musst du es bezahlen.
Ja.
Und bei Saturn ist das auch nicht anders.
Ja,
und bei anderen Läden auch nicht.
Du hast es doch bezahlt und sie haben dir das Lieferdatum versprochen. Also die hast du nicht bezahlt für irgendwann. Natürlich, also ich habe da ja auch vorbestellt. Es ist ja nicht so, dass du gesagt hast, hier nehmen Sie bitte mein Geld und ich komme Sie irgendwann wieder und liefern Sie mir die...
Das klingt fast, als würden wir von Sony bezahlt werden, weil wir alle so ein Ding vorbestellt
das
haben.
Das ist aber genau das, was du gerade meintest. Auch dieses Verhältnis zwischen den PC-VR-Brillen und den Konsolen-VR-Brillen. Ja, da ist erstmal der Schwerpunkt da. Wegen des Preises, weil das Grundgerät auch preiswerter ist. Genau derselbe
Grund. Geil, aber vielleicht müssen wir noch einmal sagen, damit nicht, das kennen wir ja immer, dass die Leute im Forum sagen, ihr werdet doch bezahlt. Also die PSVR ist technisch eine ganze Ecke schlechter als die HTC Vive und die Oculus Rift.
Natürlich.
Das Display ist geil, das Ding sitzt hinten auf dem Kopf, ist ein tolles Design.
Ja.
Aber die Move-Controller, wie alt sind die? Du kennst ja noch von der PS3.
Acht Jahre oder so?
das ruckelt und zuckelt und so weiter.
Wir haben auch Sam selber gesagt, dass einfach irgendwann die Rechenleistung auch begrenzt
ist. Auf jeden Fall.
Und wenn du sagst, okay, ja, das Ding läuft dann mit, was weiß ich, 120 Hertz oder was es da war. Also mir war es ja aufgefallen bei einer Demo, dass ich zum Beispiel, als ich dann irgendwie, da gibt es ja diese Demo, wo du im Raumschiff bist. Also hat mich zum Beispiel wahnsinnig gestört, weil du hast zwar ran dir runtergucken können, aber wenn du dir das bewegt hast, ist unten eigentlich nur noch ein Bild gewesen. Also da hat sich überhaupt nichts getan.
Also es ist auf jeden Fall, natürlich kann man mit einem Gaming-PC und einer Oculus Rift und einer HTC Vive viel mehr machen, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das cool, aber ich meine, es ist definitiv auch nicht das Ei des Kolumbus. Also es wäre schon cooler, wenn man mehr Rechenpower hätte.
Ja, das was kommt hier ja jemand mit der schreibt.
Neo. Und gleiche Verhältnis wie zwischen Konsole und PC. Klar, die Konsole ist billiger, aber du kannst viel, viel weniger machen. Du hast nicht so geile Grafik etc.
Aber das Nadelöhr ist halt auch diese alte PlayStation-Kamera, die als Tracking-Kamera benutzt wird. Und das Ding ist einfach, der Winkel ist nicht so groß wie bei der Oculus-Tracking-Kamera und vor allem nicht so groß wie bei der Vive. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Wir haben übrigens hier am Stand haben wir so eine Mixed-Reality-Geschichte aufgebaut, wo wir eine HTC Vive vorm Greenscreen präsentieren, können die Leute ausprobieren. Und dann sieht man auf dem Monitor sich selbst, wie man in dieser Spielwelt ist.
Beziehungsweise die anderen, die da drumherum stehen, sehen das.
Genau.
Wie sich die Person, die da gerade im Green Room die HTC Vive aufhat, was die in der VR macht, das ist ja eigentlich ganz spannend. Man sieht es von außen immer so, da hat einer so eine Art Taucherbrille auf und es sieht immer ein bisschen affig aus. Und jetzt sieht man aber endlich, was der in Wirklichkeit macht, was der gerade macht, genau.
Genau.
Tino hat hier so ein paar Fotos.
Nee, wir haben so ein Video vorbereitet.
Ihr habt ein Video
läuft das hier schon?
Gucken, ob wir es einspielen können.
Sieht man ja, dass ich Sandalen anhabe, ist ja fürchterlich. Genau, wir zeigen jetzt mal kurz, wie das aussieht.
Ja.
Ach, da hat er richtig so ein Video vorbereitet.
Lass doch mal laufen. Das ist jetzt am Stand bei uns.
Wie macht man denn Vollbild hier bei diesen verrückten Apple-Computern?
Da oben.
Da ist
links.
Das Holodeck. Da ist der Green Room, genau. Da ist jetzt
ich helfe euch mal.
Ah ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Ja. Genau, hier ist der Green Screen.
Und das sieht immer so ein bisschen albern aus, wenn man sieht, wie die Leute da stehen. Aber wenn man jetzt sieht, was der in Wirklichkeit macht. Also der Keno spielt hier gerade, der wehrt halt irgendwelche Drohnen ab.
Je dann nachdem, versteht wie man spielt.
Auch, genau, dann versteht man auch, was der Mensch, der da gerade in diesem Raum macht, rumhampelt.
Was ich so lustig finde, das sieht so normal aus, ne? Also wenn man jetzt das hier sich anguckt.
Ja, genau, es sieht aus, steht am Flughafen und ballert irgendwelche Drohnen ab.
Aber das Ding kostet uns echt, Johannes Maurer und mir, echt schlaflose Nächte, weil es einfach nicht funktionieren will. Weil wir haben ja auch einen netten deutschen Routerhersteller nebenan, der irgendwie 40 Router am Laufen hat. Und die scheinen uns hier in die Funkverbindung reinzufuschen. Und es ist wirklich, also ich denke, wir haben unsere 20 Stunden schon mindestens hier auf der IFA versenkt, um dieses Ding da zum Laufen zu kriegen. Und wir sind auch immer noch nicht.
Und das, was man da jetzt am Schirm sieht, ist eben
der
genau das, was die Leute
Johannes,
machen.
Johannes, das Genie hat es gerade hingekriegt. Also es scheint jetzt zu laufen und wir freuen uns, wenn ihr hier mal bei uns zur IFA vorbeikommt, Halle 17, und das mal ausprobieren könnt.
Genau. Die Halle 17 ist am kleinen Stern unter dem Funkturm. Findet man ganz leicht.
Man kann es nicht oft genug sagen, VR muss man ausprobieren. Also es hilft nichts, darüber zu lesen, zu sehen.
Stimmt,
man muss es einfach ausprobieren.
Auch wenn man sich das jetzt so anguckt, da steht einer und so. Das ist eben der Unterschied. Man sieht nicht in Filmen, sondern man ist drin.
Ja.
Das ist wirklich irre.
Finde ich gut, dass ihr die Werbung dafür macht.
Ja, musst du nicht immer machen. Wir finden das ja auch.
Ja, Mensch, aber jetzt ein dreites Thema. Ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, weil es einfach so dumm gelaufen ist für Samsung.
Ja.
Zur IFA mussten sie ihr gerade Flaggschiffmodell zurückziehen.
Also ja, ob sie mussten, wissen wir halt nicht genau. Also irgendwie sind Nachrichten aufgetaucht, dass wohl der Akku unsicher sein von dem Note 7, was ja sowieso schon verspätet ausgeliefert wurde. Jetzt ein paar Geräte draußen waren. Und man weiß nicht genau, was passiert ist, was die Ursprünge halt waren. Irgendwo sollen halt Akkus hochgegangen sein. Es gibt Gerüchte, dass es irgendwie in irgendwelchen asiatischen Läden passiert sei, mit Kabeln anderer Hersteller, mit Netzteilen anderer Hersteller. Das weiß man aber alles nicht so. Samsung hat sich da auch erstmal mehr oder weniger ausgeschwiegen, hat jetzt aber halt offiziell gesagt, sie nehmen die Geräte zurück. Es wurden ja auch noch nicht so viele an Kunden ausgeliefert. Ein paar liegen halt bei Händlern. Ganz viele liegen noch irgendwo bei Samsung im Lager oder im Container.
Also in Asien haben sie schon eine Menge ausgeliefert. Ne? In China und Korea sind irgendwie 400.000 Geräte oder so.
Genau.
Ja, werden die jetzt von so mobilen Einsatzkommandos abgeholt?
Nee,
so voll getürtelt.
Wahrscheinlich
ich glaube, diese Nummer war echt so heftig wegen des Bildes. Ne? Also dieses Bild, was da durchs Netz passiert, das sah halt so übel aus.
Was war denn da drauf zu sehen? Ich habe das Bild leider nicht gesehen.
Da war halt ein Handy, was wirklich komplett verkohlt und verschlammt. Ja. Und jeder stellt sich vor, oh, wenn das jetzt passiert wäre, wenn das Teil in meiner Hosentasche ist, das will man
also
nicht.
Also genau das ist offensichtlich nicht der Fall, dass es halt irgendwie in der Hosentasche explodiert, das gab es ja auch schon, sondern es ist halt irgendwie am Ladegerät.
Und da habe ich aber schon drüber diskutiert, also wenn ich auf der IFA bin, dann habe ich in der einen Tasche mein Powerpack und in der anderen Tasche mein, ja gut, aber
und wo gehobelt wird, also wer einen lauten Knall hier hört am Stand, der weiß, eins von beiden ist jetzt bei Geno also gerade in der Hose halt hochgegangen.
So ist es bei den meisten Handys halt auch nicht, oder bei den meisten Akkus, dass der irgendwie so heftig explodiert oder sowas, sondern oft ist es so, dass die sich irgendwie aufblähen oder dann irgendwann mal aufreißen und dann kann es auch sein, dass sie anfangen zu brennen. Aber selten ist es so, dass es halt einen lauten Knall gibt und irgendwie...
Ja.
Also wir wissen es noch nicht genau. Samsung will auch nochmal eine offizielle Erklärung abgeben. Erstmal, keine Ahnung, was genau passiert ist. Es soll eins aus einer Million sein oder was das betrifft. Also
ja, das sagt genug. Natürlich.
Und man muss halt festhalten, sie haben reagiert. Das ist bei anderen Herstellern auch öfter mal anders gelaufen, dass sie es dann runtergespielt haben etc. Und
also ich glaube, sie haben 35 Fälle, sind ihnen bekannt, weltweit.
Ja.
Na, aber ich finde es auch in Ordnung, also das Zeug zurückzuholen, nicht, dass noch mehr passiert.
Also ich will es jetzt nicht sonst viel loben, aber sie haben jetzt in dem Rahmen, haben sie völlig in Ordnung erstmal reagiert.
Genau. Und, aber es ist natürlich mal schauen. Ein Desaster, nächste Woche kommt Apple.
Ja.
Und jetzt, gerade zur IFA, ne?
Ja, und zur IFA haut ihr Flaggschiff quasi weg. Das ist natürlich bitter.
Vielleicht, also es gibt ja auch immer wieder Rabattaktionen für die Geräte, dass man irgendwie so 150 Euro zurückbekommt und so weiter.
Nord 7 nochmal kommt aus.
Ja, und vielleicht denken sie sich noch sowas aus. Vielleicht reagieren sie auch überhaupt nicht so. Aber auf alle Fälle, das Nord 7 gibt es gerade so nicht zu kaufen. Und sag ich mal, auch erstmal abwarten, so wenn man sich dafür interessiert.
Und hast du sonst irgendwelche spannenden Sachen noch auf der Messe gesehen?
Ja, also bei diesen klassischen Geräten, die halt jetzt hier vor ein paar Jahren immer noch vorgestellt wurden, wo der Fokus drauf war, dieses Smartphone.
Was für Geräte denn überhaupt?
Smartphones,
ach so, okay.
Smartphones, Tablets, Smartwatches ja eigentlich auch so die letzten 2-3 Jahre. Das kommt alles noch, aber es ist halt nicht mehr, die großen Highlights werden hier nicht mehr vorgestellt. Also das Note 7 kam ja kurz vor der IFA schon. Jetzt kam die Gear S3. Dafür hat Samsung auch ein riesen Bromborium gemacht, nur um diese Uhr, die auch so im ersten Eindruck auch gar nicht schlecht ist, so, aber es ist halt auch nichts mehr so. Also wenn du dir.
Same.
Es gibt auch die Asus ZenWatch 3, also das sind alles so Geräte. Wenn du davor halt irgendwie Smartwatches cool fandest und die auch benutzt hast aus irgendwelchen bestimmten Gründen, dann sind das gute Geräte. Die halten mittlerweile auch mal 2 Tage durch und alles ist in Ordnung, so technisch. Aber wenn du davor keinen Grund gefunden hast, dir die zu kaufen oder dich irgendwas Bestimmtes gestört hat, dann hast du jetzt auch keinen Grund. Bei den Smartphones ist es so, es gab ein einziges High-End-Gerät bislang halt von Sony. Da gibt es so einiges dran zu mäkeln. Steht auch bei uns alles auf der Website, auf heise.de in der News. Und ansonsten ist halt eher so der Trend, so eine ganz breite Masse an zig Herstellern, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil es so viele sind. Es ist so Medion, ZTE, Acer, HTC, Huawei, Nephon, von TP-Link eine Marke, Ficom etc. etc. Die haben alles so Geräte rausgebracht, so zwischen 200, 300 Euro. Die halt,
gut, das sind die meistverkauften wahrscheinlich.
Genau. Und die haben mittlerweile auch eigentlich die Ausstattung, die sich jeder nicht wünscht, aber mit der man total zufrieden ist, die meisten Nutzer. Also halbwegs ordentliche Kamera, aber Full-HD-Display, eine Laufzeit von fast 2 Tagen, einen Fingerabdrucksensor haben ganz viele, genau, einen schnellen Prozessor, genug Speicher, also auch öfter mal 32 GB, 3 GB RAM etc. So. Mhm. Das sind eigentlich langweilige Geräte, man kann es nicht anders sagen, aber das sind Geräte, die man halt schon öfter empfehlen kann und für die meisten User halt die nächsten 2-3 Jahre halten einfach. Keiner von den meisten Nutzern braucht halt irgendwie einen OLED mit 2560 oder sowas Auflösung, ja. Oder ein riesiges OLED-Display oder sowas. Aber es sind halt nicht die Highlights, wo alle irgendwie drauf achten und sagen, oh geil, jetzt bringt es endlich mal wieder die Technik nach vorne. Ne?
Also Evolution statt Revolution.
Ja.
Das ist ja bei den Wearables.
Was auch mal in Ordnung ist, bevor die einem wieder irgendein Feature verkaufen wollen, das totaler Schwachsinn ist.
Das ist ja bei den Wearables auch so. Es wird ja keinen Riesensprung jetzt geben, solange die Akkutechnik immer das ist, weil du kannst 1000 Sachen reinbauen und was irgendwie immer haben, läuft dann halt nur noch einen Tag.
Ja,
schade.
Ja. Also bei den Wearables, was sich hier noch getan hat, es gibt einen Haufen neuer Kopfhörer in zig Varianten. Also viel natürlich Bluetooth und so. Ja, ich finde die ganz spannend.
Also die sind spannend, das ist keine Frage. Also da muss man auch mal sagen, Bragi zum Beispiel, die haben da mit diesen voll komplett drahtlosen In-Ears so eine Welle losgetragen.
Ich habe Sony hat genau das gleiche.
Der Hammer,
ich finde die Dinger super. Du hast kein Kabel mehr. Der Akku hält auch mindestens anderthalb Tage.
Samsung, Motorola, 1000 Hersteller.
Cool auch, dass sie immer in so Trageboxen sind, wo man dann das Ding reinmacht und da ist dann nochmal ein 300 mAh Akku drin oder so.
Das ist schon cool.
Ja, also die sind nicht mehr teuer, was? Die haben einen ordentlichen Klang.
Findest du auch cool?
Ja, ich finde die cool. Ja.
Aber ich habe meine großen Noise-Canceling-Kopfhörer.
Ja, aber mit denen läufst du doch nicht.
Ja, aber das sind solche Oschis.
Beim Sport, ja, das stimmt. Aber mache ich eh nicht. Also
mittlerweile sind es halt wirklich nur noch die
Earbuds. Wir hatten doch versprochen, das nicht mehr anzusprechen.
Ja. Und dazwischen ein Kabel und irgendwo ist der Akku da drin.
Ja,
und
trotzdem ist das toll. Das stimmt. Aber trotzdem ist das... Ich habe auch schon mit einem Kollegen heute geredet, dass dieses... irgendwie ist gerade so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen so eine...
Es gibt keine Aufbruchsstimmung,
oder? Nee, genau. Also
Sättigung.
Irgendwie ja. Also vor 2-3 Monaten hatte ich auch irgendwie noch das Gefühl, oh, irgendwie mit den selbstfahrenden Autos und mit VR und AR, was da alles passiert. Und die, man hat ja wirklich monatlich gesehen, wie sich das verändert und verbessert hat. Und irgendwie habe ich jetzt so seit ein paar Monaten das Gefühl, und das... zeigt mir auch die Messe so ein bisschen, dass da so ein, ja, ist alles cool und läuft, ja. Aber irgendwie...
Ich habe genau darüber haben wir auch gesprochen mit mehreren Herstellern und ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass sich die IFA auch ändert. Also es geht wieder zurück, was es eine lange Zeit war, wirklich den Leuten die Möglichkeit zu geben, das selber mal anzufassen. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass hier der letzte Prototyp unbedingt gezeigt wird.
Ja.
Und du siehst einfach zum Beispiel diese Fernsehhersteller, die sind auch wirklich dazu zurückgekehrt, zu sagen, okay, wir machen im Frühjahr eine Roadshow, wir zeigen das geht ja bis zu einem bestimmten Punkt. Hier werden noch mal ein paar Special-Modelle gezeigt, noch mal ein paar richtig interessante, aber man will einfach den Leuten die Möglichkeit geben, das einfach mal sich selber anzugucken und das finde ich auch völlig legitim. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sein, das ist natürlich für uns als Journalisten immer spannend, hier irgendeinen Prototypen zu sehen und wieder das nächste Referenzdesign, aber wenn du dir heute ein Gerät kaufen willst, dann kommst du doch nicht hier hin und sagst, oh, können Sie mir bitte ein Referenzdesign, das in 2 Jahren kommt, zeigen, ja, sondern du möchtest das einfach sehen.
Wir leben natürlich in so einer totalen Blase.
Du lebst doch in der Zukunft.
das liegt auch einfach daran, dass die Produkte ausgereift sind und der Vorteil ist halt einfach, dass du so ein Auto oder was auch immer kannst du kaufen für einen halbwegs ordentlichen Preis und es funktioniert und du musst dir nicht dauernd Sorgen machen, du musst nicht in einem halben Jahr was Neues kaufen, so. Das ist halt der Vorteil davon und deswegen wird es natürlich auch langweiliger, ja klar.
Ich habe heute so einen Teil, so eine Firma mir angeguckt, Teil kann man ja sagen, heißt sie, die so einen Koffer beziehungsweise so ein Taschenfinde-Apparello herstellt, also das ist so ein kleines Tag, was ich in mein Portemonnaie reintun kann. Das gibt es jetzt auch so ganz flach. Und diese Dinger gibt es schon ewig, aber die haben nie richtig funktioniert in der Praxis. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, dass es ganz viele Sachen schon ganz lange gibt, aber die wirklich nur die absoluten Nerds benutzen, weil es einfach so frickelig
das
ist.
Ne? Finde ich jetzt, das sieht man hier auf der IFA. Nehmen wir mal das Beispiel Wearables. Du hast eben deine Fitness-Tracker, das entlockt uns nur ein müdes Gähnen, aber wenn man jetzt guckt, wo die hingehen, die Hersteller, dass sie eben sagen, das ist nicht nur für die Nerds, die irgendwie mit einem Trecker rumlaufen, sondern wir gehen auch in den Gesundheitsbereich. Ne? Philips hat, ich glaube, Philips war es, die haben die erste Medizin-CE-zertifizierte Uhr. Das ist unglaublich, wenn man diesen Zertifizierungsprozess kennt. Um älteren Leuten bestimmte Sachen zu ermöglichen oder kranken Leuten, dass sie ständig sich selber monitoren und dann ihre Uhr beim Arzt abgeben und sagen, das war so. Also diese Aufweitung, es ist nicht nur für eine kleine Zielgruppe, sondern wir gucken mal, wo wir diese ganze tolle Technik noch so sinnstiftend unterbringen. Mhm. Das, finde ich, zeigt die IFA hier. Also von daher, langweilig finde ich das nicht. Es ist nicht so ein Wow, sondern es ist mehr so, man muss genauer hingucken.
Ein anderes Beispiel sind diese smarten, eigentlich Hörgeräte. Die haben die Hörgerätetechnik.
Hearables.
Und die du aber halt auch benutzt, wenn du halt eigentlich gar keine Probleme hast, sondern dann damit per App auswählen kannst, welche Geräusche sollen rausgefiltert werden, welche nicht und so weiter. Also es ist so ähnlich, bloß da ist genau der andere Weg, aus der Medizin in den Mainstream.
Ja. unsere Zuschauer sagen, es ist unglaublich, wie viel inzwischen am Akku hängt, wenn es dort einen Durchbruch gibt,
was die Kapazität angeht. Das ist genau die Aussage, angeht,
dann
die
wird das der Digitalisierung einen riesigen Schub verleihen. Das ist wirklich faszinierend, dass das seit einigen Jahrzehnten, ne?
Ja.
Also ich weiß, sich nicht verändert. Aber da sollten wir mal vielleicht was in Ablink drüber machen, dass wir uns da mal jemanden
einladen. Wir haben da auch schon Artikel drüber gehabt und Florian Müßig hat ja öfter was drüber gemacht, also tut sich auch was. Aber ja, der Tenor ist halt erstmal so, die Techniken, die da sind, die sind langsam ausgereift. Ja. Und wenn du längere Laufzeiten haben willst, mach ihn größer. Und eine andere Möglichkeit gibt es
nicht. Ja, aber wir wissen auch, vor 10 Jahren hat Panasonic sich schon hingestellt und hat gesagt, wir geben jetzt Vollgas, wir beteiligen uns an allen Firmen, die irgendwie neue Akkutechnik machen. Wir haben Brennstoffzellen und was weiß ich was durchdiskutiert. Wir haben alles Mögliche. Also es ist wirklich so, dass das stimmt völlig. Ne? In dem Moment, wo es wirklich einen technischen Durchbruch geben würde, was uns eine neue Möglichkeit und längere Laufzeit hat. Natürlich. Ich meine, stell dir auch einfach mal vor, wir haben ja das Problem, das kennst du mit den Wearables, das ja auch lange, machst du ja auch mit. Kennst du das ja auch, dass du zum Beispiel Sensoren hast, die einfach, das wäre viel cooler, wenn die ganze Zeit laufen würden. Also dieses, ich muss jetzt einfach mal meinen Sportmodus aktivieren, ist zum Beispiel so lästig, wenn du es vergessen hast, bist mit meinem Sport und denkst, ja, schade, wäre schön gewesen, die Aufzeichnung ist aber jetzt zu spät.
Genau, warum ich bei meinem Handy Bluetooth ausschalte, obwohl es Vorteile hätte, das die ganze Zeit anzulassen, weil es Geräte gibt. Ich weiß, das ist problematisch.
Also das ist wirklich genau die Krux dabei. Ne?
Und wir haben ja übrigens auch nochmal vorbildlich reagiert. Ich habe von Samsung nicht mal eine E-Mail zum Rückruf erhalten. Das Gerät liegt aber seit Montag herum und ist in Betrieb. Also das ist
das
natürlich...
Das ist aber vielleicht ein bisschen anders als beim Autokauf, wo der Händler ja meinen Namen, meine Adresse und alle Daten hat. Während für so ein Handy, Mensch, da gehe ich hin und kauf's und der weiß vielleicht gar nicht, dass ich es gekauft habe. Also von daher,
das stimmt
keine
schon.
Ahnung. Ich finde, zum Ende sollten wir einfach dazu aufrufen, dass sich die Leute selbst angucken und vielleicht nicht nur auf unser Urteil vertrauen.
Ja, genau. Da ist die IFA perfekt
für. Also kommt hier vorbei, also Stand 17,
Halle 17.
Stand 100, was haben wir?
106,
aber ihr findet uns schon, ihr seht uns an den...
Ja, das sieht man, wenn man aus dem Laden
nicht zu übersehen.
Und wir
laufen hier auch die Leute in der VR-Brille rumhampeln.
Also uns trifft man hier so, ich denke mal so bis Samstag, also heute und morgen eigentlich noch eher so.
Montag auch noch.
Und am Montag so ein paar Kollegen.
Also Kino
gibt auch die ganze Zeit Autogramme.
Genau, die Heise Show XXL machen
ich
wir hier
aber
auch
immer Hannes auf deine Autogrammkarten. Und es gibt, falls jemand diese Mixed Reality Geschichte, die wir gerade kurz angedeutet haben, falls es jemanden interessiert, also der Johannes Maurer hat dazu auch da gibt es eine ganze heiße Show dazu, die heute Vormittag live lief. Die müsste
auf YouTube auch stehen.
Auf YouTube und auf heise.de findet man die. Und wir machen ja eigentlich immer volles Programm live. Ich glaube, das hat Volker auch schon erzählt. Was ist denn hier als nächstes dran?
Eigentlich kann man auch die ganze Zeit hier am Stand bleiben, ne?
Um 15 Uhr. Eigentlich ist das genau, deswegen kommt man zur IFA. Ja. Man setzt sich hier hin und dann geht's los.
Also in 9 Minuten bauen wir hier kurz um und dann kommt Volker Zota mit IFA Jeopardy. Und in the meantime, bleibt uns gewogen und schreibt uns mal eine Mail, uplink@ct.de.
Nächstes Mal sehen wir uns wieder zu Hause.
Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, eure HDR-Fernseher und 4K in 720p. Naja,
tschüss.
Ciao. Bis bald.